Willkommen zum Freelancer-Podcast. Hier erwarten dich Interviews, Stories und Tipps für deinen Freelancer-Alltag. Moderiert von Yannick Krohn.
Folge 123 des Freelancer-Podcast. Auch heute wieder mit einem Gast. Bei mir ist Nima Assoff. Moin Nima.
Hallo, guten Morgen, Kalimera.
Kalimera musst du mal erklären. Ist das der griechische Gruß oder wo kommt das her?
Genau, das kommt aus Griechenland und da ich jetzt schon anderthalb Jahre hier in Griechenland bin, ist mir das sozusagen in Fleisch und Blut übergegangen.
Ich habe nämlich erst überlegt, hä, was meinst du? Du hast mir vorher eine Nachricht geschrieben damit. Und dann habe ich so,
genau, okay, was willst du denn?
Es wird irgendein Gruß sein, jetzt kann man es eingrenzen, griechisch, okay.
Genau.
Da sind wir auch schon eigentlich beim Thema. Du bist mit einem Bus unterwegs und arbeitest aus dem Bus ganzjährig oder macht ihr auch mal eine Pause in Deutschland?
Nee, um Gottes Willen, wir haben es bisher tatsächlich geschafft, einen großen Bogen um Deutschland zu machen. Nicht, weil ich das Land so schrecklich finde, aber einfach, weil es nicht das Land ist, in dem ich mich besonders wohlfühle. Mhm. Und jetzt sind wir seit anderthalb Jahren in Griechenland unterwegs. Davor war es Spanien und schon auch nochmal Griechenland, aber jetzt am Stück Griechenland.
Zu jeder Jahreszeit würde ich jetzt sagen, ich beneide dich um das Wetter. Jetzt gerade ist es hier aber auch sehr warm, deswegen ausnahmsweise kann ich mir diesen Spruch mal verkneifen. Aber wir kommen gleich nochmal darauf zurück, wie das eigentlich dazu kam, dass du jetzt im Bus arbeitest und wie dieser ganze Lifestyle überhaupt seinen Weg in dein Leben gefunden hat. Aber lass uns mal von vorne anfangen und vielleicht damit beginnen, wie du eigentlich selbstständig geworden bist. Was ist alles auf diesem Weg an Dingen passiert und wie kam es dazu?
Ja, da muss ich tatsächlich an der Zeitmaschine eine ganze Zeit zurückdrehen. Ich war mit Anfang 30 ungefähr, habe ich für einen großen Mobilfunkkonzern in Deutschland gearbeitet, unter anderem als Trainerin und als Expertin im Informationsmanagement, was immer diese Bezeichnung aussagen mag.
Was sagt
das Ganze
sie aus?
7 Jahre. Na, ich war halt Expertin.
Ach so, okay.
Ich war Expertin für irgendwas. Ich habe im Backoffice gearbeitet und war dafür zuständig, die Informationen, die vom Marketing und Vertrieb und von Recht kamen, so aufzubereiten, dass die Callcenter-Agents das dann im Intranet nachlesen konnten.
Ah, okay.
Kurz und knackig und verständlich die ganzen Infos aufzubereiten. Ich war die Schnittstelle zwischen den verschiedenen Abteilungen.
Okay.
Und das war einerseits zwar spannend, weil ich da auch schon mit Sprache zu tun hatte, aber das Thema Mobilfunk, obwohl ich selber ein Handy nutze, ist für mich der Sack Reis in China gewesen. Das hat mich halt emotional überhaupt nicht berührt und nach 7 Jahren habe ich mich dann gefragt, ob ich das trotz des guten Gehaltes jetzt ewig weitermachen möchte. Und die Antwort war nein, aber ich wusste nicht, was ich stattdessen machen soll. Dann habe ich just for fun eine Ausbildung nebenbei zur Hundetrainerin angefangen, weil ich zu der Zeit selber halt einen Hund hatte, der so ein bisschen verhaltenskreativ war. Und dann habe ich irgendwann die Überlegung gehabt, bei T-Mobile würde dauernd, also T-Mobile war der Laden, für den ich gearbeitet habe, da wurde dauernd wegrationalisiert und gekündigt und wir hatten alle Angst um unsere Jobs und dann habe ich einfach den Absprung gemacht und gesagt, okay, ich werde jetzt Hundetrainerin. Das habe ich dann auch gemacht und fand das auch eine Zeit lang ganz witzig, bis ich dann festgestellt habe, dass das Arbeiten mit Hunden auch nur bedingt lustig ist, so jeden Tag. Das hat mir irgendwann den Spaß an meinem eigenen Hund genommen. Und vor allem habe ich es ja viel mehr mit Menschen zu tun als mit Hunden. Deswegen habe
ich dann... Auch so mit Egos dann wahrscheinlich, ne? Wieso ist unser kleiner Hund immer noch so verhaltensauffällig?
Ich habe ihm doch schon dreimal gesagt, er soll das sein lassen und er macht das immer noch. Und das war halt irgendwie alles ein bisschen anstrengend. Und mein ursprünglich gelernter Beruf ist Pädagogin. Deswegen habe ich dann eine Fortbildung gemacht, um wieder mehr mit Menschen zu arbeiten, zur Entspannungstrainerin, weil Entspannung auch ein großes Thema in der Hundeerziehung war. Dann war ich plötzlich Entspannungstrainerin und das hat mir auch noch nicht gereicht. Dann habe ich eine Weiterbildung zum systemischen Coach gemacht. Und so hat sich also meine gesamte Selbstständigkeit dauernd irgendwie verändert. Was auch sehr anstrengend war, weil keine dieser Selbstständigkeiten jemals richtig Zeit hatte zu wachsen. Weil ich jedes Mal nach knapp einem Jahr dann irgendwie noch eine Fortbildung und wieder ein neues Standbein. Es war eine spannende Zeit.
Du warst dann
Zeit,
schnell verworfen eben, wieder, oder?
Genau. Also ich hatte irgendwie das Gefühl, ich habe noch nicht das gefunden, wo ich hin will. Und deswegen war ich so auf der Suche und habe dauernd neue Dinge probiert. Und dann kam ein privater Einbruch in meinem Leben mit Scheidung und mit diesem ganzen Drumherum, was so verbunden ist. Dann musste ich eine Zeit lang erstmal wieder verschiedene Jobs annehmen, um mich finanziell über Wasser zu halten. Habe später dann auch nochmal ein halbes Jahr eine Festanstellung versucht, so einen Halbtagsjob. Und habe dabei aber gemerkt, dass das irgendwie nicht mehr funktioniert. Also auch wenn meine Selbstständigkeit zu dem Zeitpunkt noch nie so richtig erfolgreich war, bin ich an ihr gewachsen. Ich bin reingewachsen in selbstständiges Denken, in eigene Entscheidungen zu treffen, Prozesse zu hinterfragen. Und als ich dann plötzlich wieder angestellt war, hat das nach kurzer Zeit zu Problemen geführt, weil ich dann Prozesse hinterfragt habe, unbequem auch war als Mitarbeiterin. Und das fanden meine
Hinterfragen
Chefs
ist ganz
nicht so richtig
schlecht.
lustig. Ganz schlecht, genau. ja, und dann waren auch diese Jobs irgendwie nicht mehr das, was mich so erfüllt hat. Sie haben dann halt Geld gebracht, das war zu der Zeit okay, aber es war immer klar, okay, ich möchte wieder zurück in die Selbstständigkeit. Und das habe ich dann vor knapp 7 Jahren Schritt für Schritt dann wieder angefangen, parallel zu dem Punkt, vor 5 Jahren bin ich dann in den Bus gezogen und habe da dann angefangen, nochmal eine Selbstständigkeit aufzubauen, die heute ganz anders aussieht als das, was ich damals gemacht habe. Jetzt bin ich Texterin und Coach.
Und profitierst du in deinem jetzigen Job von den Sachen, die du bisher gemacht hast? Würdest du sagen, das ist etwas, was dich jetzt auch ausmacht als, also klar, die vergangenen Erfahrungen machen einen immer irgendwie aus, aber ich meine jetzt auch so in deiner Arbeit als Texterin, kannst du davon profitieren? Ist das vielleicht sogar deine Spezialisierung so ein bisschen, dass du irgendwie im Haustierbereich zum Beispiel viel schreibst oder so? Gibt es da was, was du mitnehmen konntest?
Auf jeden Fall. Also ich bin beim Schreiben spezialisiert auf Blogartikel, was auch damit zusammenhängt, dass ich selber verschiedene Blogs habe. Das ist das, wo ich mich am wohlsten fühle, wo ich weiß, wie ich mit den Lesern am besten spreche, auch in verschiedenen Stilen. Und meine Spezialthemen ergeben sich tatsächlich aus meinen persönlichen Erfahrungen. Einerseits Persönlichkeitsentwicklung, Entspannungstraining, Stressmanagement. Da kommt dann diese Coaching-Ausbildung rein. Dann bin ich spezialisiert auf das Thema Hundeerziehung, Haustiere. Da helfen mir natürlich meine eigenen Hunde, die ich habe, als auch meine Ausbildung zur Hundetrainerin.
Ja, absolut.
und dann noch das Thema Campen und Reisen. Auch da spielt natürlich dann mein persönlicher Lebensstil mit rein. Also das macht sich inzwischen schon bezahlt, auch beim Texten.
Würdest du denn sagen, dass du auch Aufträge außerhalb dieser Spezialisierung machst, oder ist das wirklich für dich Teil dieser Spezialisierung, dass du dann wirklich auch nur innerhalb der Nischen schreibst, wo du dich spezialisiert hast?
Ich finde es wichtig, innerhalb der Nische zu bleiben, auf die ich mich spezialisiert habe, weil alles andere ist für mich auch mit einem deutlich höheren Zeitaufwand verbunden, den ich aber den Leuten gegenüber nicht in Rechnung stellen kann. Ich kann ja sagen, nur weil ich von dem, kann ja nicht sagen, nur weil ich von dem Thema keine Ahnung habe, dauert es halt jetzt länger und kostet mehr, wenn es dafür Texter gibt, die das besser könnten. Wenn ich das Gefühl habe, ich traue mir das zu, weil es vielleicht mein Thema betrifft, aber nicht unbedingt ein Blogartikel ist, dann traue ich mir durchaus auch neue Bereiche zu, aber ich bin schon auch sehr ehrlich meinen Auftraggebern gegenüber und sage, hey, also ein Pressetext ist jetzt wirklich nicht meine Spezialisierung, such dir da lieber jemanden, der weiß, wie das geht, dann bekommst du auch was Gutes. Und
Ja, finde ich gut.
ja.
Also es gibt da durchaus Leute, die das sehr anders sehen und sagen, ich verkaufe, was der Kunde mir beauftragt sozusagen. Also wenn der Kunde das anfragt, dann bin ich dieser Experte für meinen Kunden. Das ist natürlich
Ja.
schwierig, weil dann am Ende potenziell richtig viel in die Hose gehen kann, wenn man
Ja,
nicht
da gibt es ja auch diesen
weiß,
berühmten Spruch, fake it till you make it, aber
ne? Genau.
das kann halt auch zum, ja, zum, wie nennt man das? Es kann nach hinten losgehen, das wollte ich sagen,
Ja,
genau.
genau. Also ich glaube,
Also man
da
sollte nur das
tut man
faken,
sich
wo
keinen
man auch
Gefallen.
tatsächlich Plan hat, genau.
Das kann man in anderen Bereichen anwenden. Ich weiß nicht, man kann
Ja.
sich vom Portfolio so professionell das alles
Genau.
aufbauen, dass es am Ende so aussieht, als wenn man schon so ein riesiger Betrieb wäre und am Ende ist man es
Ja.
nicht. So, das ist in Ordnung, finde ich. Aber man sollte jetzt den Kunden auch nichts glauben lassen, was nicht Sache ist oder so. Aber gut, ich denke mal,
Genau.
da sind wir uns größtenteils auch in der Hörerschaft einig, dass es nicht cool ist, was zu verkaufen, was man nicht drauf hat.
Das macht
Insofern.
richtig Sinn.
Ich meine, heutzutage ist es ja so, dass viele sagen, Dreistigkeit siegt und bla, und man macht einfach und man kann sich am Ende entschuldigen, so nach dem Motto, bevor man frage nicht um Verzeihung, entschuldige dich. Ist aber, finde ich, echt schwierig. Also da kriegen wir in der Zusammenarbeit am Ende so eine Kultur, wo du dann raten kannst, ob der Freelancer das zu deiner Zufriedenheit machen wird oder nicht. Und das ist ja
Ja.
für Auftraggeber auch nicht cool.
Nee, das passt auch nicht zu meinen Werten. Also ich bin auch so im Leben nicht der Typ, der sagt, Dreistigkeit siegt. Mir ist Ehrlichkeit und Authentizität weitaus wichtiger.
Finde ich gut.
Und damit kriege ich dann auch die passenden Kunden.
Da hast du mir eine perfekte Überleitung eigentlich schon gegeben, weil ich gerne von dir wissen möchte, wie du eigentlich deine ersten Kunden gewonnen hast.
Muss ich tatsächlich mal überlegen. Also ich habe damals vor 6 Jahren mit meinem Blog begonnen, in dem ich über mein Leben in Spanien berichtet habe. Ich habe eine Zeit in Spanien berichtet. Und da habe ich dann halt auch so für mich den Spaß am Schreiben entdeckt und habe über das Bloggen Kontakte geknüpft, die dann die ersten Artikel bei mir beauftragt haben. Und damals hatte ich noch überhaupt nicht den Gedanken, als Texterin zu arbeiten, aber dadurch, dass die Leute auf mich zugekommen sind, dachte ich, na gut, wenn die mir das zutrauen, dann probiere ich das einfach mal. Und so hat sich das dann tatsächlich entwickelt, dass die Leute von sich aus auf mich zugekommen sind. Und da sind auch einige bei, die jetzt seit 4 Jahren meine Stammauftraggeber sind, also mit denen ich
Cool.
seit so lange schon zusammenarbeite.
Ja.
Und später habe ich dann halt auch immer selber meine Fühler ausgestreckt, um an Kunden zu kommen.
Waren das Leser von dir oder wie, in welcher Verbindung standen die zu deinem Blog?
Manche waren Leser und die anderen waren selber Blogger, die dann halt in einem ähnlichen Bereich geschrieben haben und gerne einfach ihren Blog um weitere Autoren erweitern wollten. Mein Blog war immer so ein Fun-Projekt. Das war nie das Ziel, dass ich damit Geld verdiene. Aber ich hatte dann halt eben Kontakte, die wollten durchaus ihre Magazine professionell aufbauen und brauchten dann Texte. Und weil es thematisch gepasst hat, haben wir dann zusammengefunden.
Die haben sich dann bei dir gemeldet, weil sie den Blog schon
Genau.
gelesen hatten, oder standest du mit denen vorher schon irgendwie in Kontakt?
Nee, die haben sich dann gemeldet, weil sie meinen Blog gelesen haben und gemerkt haben, dass sie meinen Schreibstil mögen oder eben auch inhaltlich das passend fanden. Und dann haben wir das ausprobiert und festgestellt, das funktioniert super. Und so hat sich dann die Zusammenarbeit ergeben.
An sich ja auch jeder Freelancer hat ja für sich eine Sache, also in deinem Bereich ist es jetzt Texten, wo ich finde, dass es irgendwie notwendig ist, dass man dann auch eine Arbeit, die diese Sache repräsentiert, online hat. In deinem Fall natürlich was naheliegend, ein Blog und eine Art schriftliches Werk, was dann auch für Kunden einsehbar ist, wo man sagen kann, okay, so könnte das bei mir dann auch aussehen. Und das würde ich auch echt jedem
Genau.
empfehlen, dass man, wenn man Video-Freelancer ist, dass man irgendwie ein Vorstellungsvideo von sich hat, wo man alles raushaut an
Ja.
Skills oder so, oder als Webdesigner dann eben eine coole Internetpräsenz oder sowas, ne? Das
Auf
sage
jeden
ich jetzt
Fall,
der
ja.
Richtige. Ich habe nämlich kein Portfolio von mir gerade online, aber das ist eine andere Geschichte. Aber prinzipiell ist das ein guter Tipp, Leute.
Auf jeden Fall sichtbar machen.
Ja, und wenn du dann selber losgezogen bist und Kunden gewonnen hast, wie hast du das gemacht?
Ich bin tatsächlich viel bei Facebook unterwegs, weil ich auch meine eigenen Projekte da betreue und habe dann zum Beispiel in Texter- oder Freelancer-Gruppen geguckt. Genau, das waren eigentlich so die Haupt Aspekte und manchmal habe ich durch Zufall, ich weiß es dann heute gar nicht mehr, wie das entstanden ist, auch im Internet irgendwelche Ausschreibungen entdeckt, dass vielleicht ein Reiseveranstalter Texter gesucht hat und dann habe ich mich beworben. Da gehörte dann für mich auch immer wieder ein ganzer Schuss Überwindung dazu, weil ich keine Ausbildung habe und wir Deutschen sind ja sehr ausbildungsorientiert. Und man ist nur Texter, wenn man dieses und jenes gemacht hat, sonst darf man sich
Das
so
muss
nicht nennen.
schwarz auf weiß stehen.
Mindestens, genau, und zertifiziert und was weiß ich was. Das ist ja auch alles gut. Also es spricht nichts gegen Ausbildung, aber es heißt nicht, dass andere sowas nicht auch können. Und ich habe dann lange mit meinem Selbstbewusstsein zu kämpfen gehabt, mich auf solche Dinge zu bewerben, weil ich immer dachte, ich bin nicht gut genug. Und am Ende habe ich dann gesagt, naja, lass es doch einfach die Leute entscheiden, bei denen du dich bewirbst. Das muss ich denen ja nicht abnehmen, die Entscheidung.
Das
Und
stimmt.
habe mich dann getraut.
Ja.
Ja.
Das ist auch eine gute Einstellung, einfach zu sagen, wieso muss ich das für mich, also warum muss ich mich schon vorher selbst ins Ausschießen? Wieso können die das nicht
Genau.
entscheiden? Im Zweifel können sie ja auch nur Nein sagen.
Genau, eben.
Und was waren deine Erfahrungen mit Ausschreibungen? Konntest du da was holen? Ist das ein toughes, Feld, wenn du da dich auf sowas bewirbst? Was kann man dazu sagen?
Ich habe letztens in einer Facebook-Gruppe die Erfahrung gemacht, dass eine sehr interessante Ausschreibung gemacht wurde und man durfte sich dann eben auch per PN melden und die Zuschriften waren zahlreich. Ich habe im Nachhinein aber erfahren, dass auch die Zuschriften oft grottig schlecht waren, also sehr unfreundlich oder sehr überheblich. Hey, ich bin Texter und wenn du mich willst, dann. Und mir ist es
Okay.
immer wichtig, sehr freundlich und respektvoll und wertschätzend mit den Menschen umzugehen und dann natürlich auch darauf zu achten, wenn ich mich irgendwo bewerbe, dass ich als Texter keine grammatischen Fehler einbaue oder auch bei der kurzen E-Mail schon darauf achte, dass die einfach richtig ist und offensichtlich. Also ich habe den Auftrag tatsächlich dann bekommen und es waren viele dabei, die aussortiert wurden aufgrund von Unfreundlichkeit oder schon Fehler in der Bewerbung. Das gibt mir dann zu denken. Also der Ansturm
Ja.
ist wohl sehr groß, aber es teilt sich dann so die
Facebook
Spreu vom
filtert
Weizen.
das halt nicht. Also in Facebook ist keine Qualitätsmessung so, ne? Da
Nee, nee,
ist
genau.
alles vertreten, auch Leute, die einfach nebenbei, was ja auch nicht schlimm ist. Ich meine, man kann sich ja, das ist ja im Prinzip, wie wir gerade schon gesagt haben, selbst wenn diese Leute nicht so gut in dem sind, was sie tun aktuell, vielleicht fangen die gerade an, vielleicht sind sie neben dem Studium,
Genau.
vielleicht sogar neben der Schule unterwegs und versuchen es einfach. Am Ende entscheidet es ja auch der Markt und der Kunde in dem Fall.
Genau.
Natürlich sollte man, wenn man sich als Texter bewirbt, Grammatik und sowas, das sollte schon sitzen, sonst ist natürlich ein bisschen
Sollte man schon mal
ungünstig.
von gehört haben.
Sollte man schon mal von gehört haben. Aber letztlich lasst das den Kunden dann entscheiden. Ne? Ist ja an sich,
Genau.
kann, vielleicht ist der Kunde ja auch so drauf, dass er sagt, ach, für unsere Leser ist Grammatik gar nicht so wichtig. Ne? Da gibt es ja auch einige Medien, die da nicht so Wert drauf legen.
Ja, wo es dann halt wirklich auch nicht um qualitativ gut recherchierte
Genau.
Artikel geht, sondern einfach, da muss 300 Mal das gleiche Wort auftauchen für SEO und dann wird das auch
Ja.
mit einem Cent pro Wort bezahlt und dann sind vielleicht die anderen auch glücklich. Aber klar, wenn ich die Worte und Buchstaben nicht sinnvoll aneinander reihen kann und dann 1000 Fehler einbaue, dann kann ich auch keinen entsprechenden Preis aufrufen. Also
Nee,
das
nee,
reguliert
nee.
sich dann alles schon irgendwie.
Nee, am besten, also ich meine, umso besser für dich. Das lässt dich ja dann eigentlich auch nochmal besser dastehen, wenn die anderen tendenziell eher nicht so gute Anschreiben haben, dann bist du ja schon eher,
Ja,
gerade wenn man
es
sich früh
beruhigt auf jeden Fall
bewirbt.
zu wissen.
Ja, also ich würde sagen, wir haben ja auch so eine Facebook-Community, so bist du ja auch, hast du dich ja auch bei mir gemeldet. Und das, da ist natürlich auch, da hatten wir auch gerade eine Diskussion, wo ein Auftraggeber etwas über die Stränge geschlagen ist, weil er meinte, dass, da war es eher umgekehrt, da war diese Person sehr unfreundlich zu den Freelancern und nicht der Freelancer sehr unfreundlich zum Auftraggeber. Und das ist natürlich auch so. Ich finde, einfach so eine Basic Umgangsform kann man ja erwarten, ne? Und dann
Auf jeden Fall.
kann man aber auch, muss man halt leider sagen, was in den DMs abgeht, das kann man als Gruppenadmin dann auch nicht sehen. Und man weiß halt nie,
Ja.
wer da so im Stillen in der Gruppe lauert und einfach nur das Einzige, was du von dem siehst, ist dann, dass er sich per DM bei den Leuten meldet, aber hat halt nie irgendeinen
Genau.
Beitrag, der öffentlich sichtbar ist. Tja.
Ja.
Aber wollen wir uns da nicht so sehr aufhalten? Ich meine, letztlich ist das für dich ja eine gute Sache und wenn du über Facebook-Gruppen so viel Kunden gewinnst, ist das ja echt mal wieder ein gutes Zeichen dafür, dass sich Leute das nicht, dass Leute das nicht abschreiben sollten und sich mehr bei Facebook auch tummeln sollten.
Nee, auf keinen Fall. Er hält wirklich darauf achten, dann auch schon bei der Bewerbung gute Qualität zu liefern und zuverlässig zu sein und freundlich zu sein. Das sind für mich einfach entscheidende Faktoren. Dann hat man auch bei Facebook eine Chance.
Wenn du jetzt aktuell so deinen Alltag betrachtest, oder fangen wir vielleicht noch mal ein bisschen höher an, wie geht's aktuell dir mit der Corona-Situation? Hast du irgendwelche Dinge, die dich da negativ, also klar, privat sowieso und so, da gibt es Einschränkungen, aber jetzt rein beruflich, hast du da irgendwelche Sachen, die sich da auf deinen Alltag auswirken?
Interessanterweise gar nicht. Also ich hatte hier in Griechenland, wir hatten hier ja auch einen krassen Lockdown, zur gleichen Zeit wie überall auch. Und ich hatte zu der Zeit deutlich mehr zu tun als sonst, weil anscheinend einige Leute dann auch mal Zeit hatten, sich ihren Projekten zu widmen oder ihren Webseiten. Also in der Zeit habe ich recht viel gearbeitet und jetzt hat sich's wieder so auf Normalmaß eingependelt. Also ich war da zum Glück nicht negativ von betroffen.
Das höre ich witzigerweise fast immer im Moment, wenn ich diese Frage stelle. Man erwartet dann ja immer, dass dann so die krasse Story ausgepackt wird. Ja, ich habe die Hälfte meiner Kunden verloren. Aber ich glaube, ich spreche
Genau.
dafür mit den falschen Branchen. Also ihr seid ja alle, oder
Ja,
wir, ich
im
bin ja auch in der Branche.
Online-Bereich
Ja, alle im
glaube ich auch.
Online-Bereich, ja.
Ja, nee, zum Glück nicht. Und ich habe es tatsächlich, da bin ich richtig stolz drauf, geschafft, in der ganzen Zeit nicht einmal dieses Wort Corona in irgendeinem Text erwähnen zu müssen. Weder in den Social-Medien. Ich habe es gepackt.
Da gibt es ja jetzt auch eigene Spezialisierungen von Textern bestimmt, ne? Pandemie-Texter oder
Ja, genau.
Corona-Texter, irgendwie sowas mit Sicherheit.
Ja, genau. Ich bin
Ja,
nicht
freut mich,
dabei.
dass du da beruflich verschont geblieben bist. Von. Ich meine, privat nervt es ja wirklich schon und beruflich muss da nicht auch noch sein.
Nee, das stimmt.
Okay, dann lass uns mal über deinen Alltag im Allgemeinen sprechen. Wir haben anfangs schon drüber gesprochen, du arbeitest von nicht von zu Hause aus oder nicht vom Coworking Space aus, sondern du bist ganzjährig unterwegs mit einem Bus zusammen mit deinem Freund. Wie kam es dazu überhaupt, dass ihr diesen Weg eingeschlagen seid?
Also im Grunde arbeite ich von zu Hause aus, nur ist mein Zuhause halt ein Bus auf 6 Rädern.
Ja,
Ich habe
stimmt.
schon Homeoffice. Mein Freund und ich, wir haben uns vor 8 Jahren in Spanien kennengelernt. Er ist Deutscher und wir haben uns aber in Spanien kennengelernt. Und wir sind beide sehr outdoor begeistert. Wir haben damals eine Rundreise durch Spanien in seinem Auto gemacht und hatten da die Idee, ach, das wäre ja eigentlich cool, wenn man sowas jetzt, das Reisen mit dem Arbeiten verbinden könnte. Ich meine, noch cooler wäre es, man könnte einfach reisen und bräuchte nicht arbeiten. Aber wir sind dann noch sehr altmodisch, haben gedacht, okay, arbeiten zählt da mit rein. Wie könnten wir das verbinden? Und dann kam noch der Gedanke, dass wir halt die Hunde haben, die sollen ja dabei sein, deswegen ist Fliegen weggefallen. Und dann ist die Idee mit dem Wohnmobil entstanden. Und wir haben dann kurz darauf einen Oldtimer-Bus gefunden, der ist jetzt inzwischen 40 Jahre alt, den haben wir uns spontan gekauft, für unsere Bedürfnisse optimiert und leben jetzt seit 5 Jahren in diesem Bus und reisen seit 5 Jahren durch Europa. Also das
Habt ihr
war
da
irgendwie
spezielle
sehr
Routen, die
positiv.
ihr immer abfahrt, oder?
Nee, gar nicht. Vor allem ist auch ganz wichtig zu sehen, das ist keine Reise, die wir machen, also kein Urlaub, sondern halt unser Alltag. Deswegen haben wir auch nicht irgendwie große Ziele, die wir anfahren, sondern oft ist es so, dass wir dadurch, dass wir gerne klettern, zum Beispiel ein Klettergebiet anfahren und gucken, dass wir da eine ganze Weile bleiben, dass wir dann das Klettern und unser Arbeiten miteinander kombinieren oder halt wandern, wozu wir gerade Lust haben. Und dann, wenn es uns weiterzieht, fahren wir wieder weiter. Aber wir sind jetzt hier nicht dauernd unterwegs, weil das lässt sich mit dem Arbeiten echt nicht gut vereinbaren.
Das glaube ich. Vor allen Dingen, also ich habe so diese Art des Arbeitens im Kopf, dass man halt immer dann nach Klima fährt, weißt du? Also je nachdem, wo es gerade warm ist und so. Aber ist das für euch ein großer Faktor oder habt ihr da gar nicht so die Ambition, dass ihr sagt, ich muss jetzt da arbeiten, wo es warm ist, sondern es geht einfach nur darum, dass Klettern, hast du gesagt, ne? Dass man klettern kann?
Genau, Klettern und Outdoor-Geschichten sind uns wichtig, dass wir wandern können, dass wir in der Natur sind. Wir sind gerne komplett autark abseits irgendwo außerhalb von Dörfern. Das ist eigentlich für uns das Schönste und da können wir auch locker mal eine Woche stehen. Dafür reicht unser Wasser und unsere Vorräte. Das ist eigentlich das, was wir immer gerne haben. Und hier in Griechenland haben wir inzwischen auch feste Spots, wo wir Freundschaften geknüpft haben mit irgendwelchen Einheimischen, wo wir dann auch letztes Jahr 7 Monate an einem Ort waren mit unserem Camper. Also das war echt die längste Zeit, die wir jemals an einem Ort verbracht haben. Das Wetter ist für uns jetzt nicht so entscheidend, sondern eigentlich in Südeuropa zu sein und in irgendeiner Kultur, in der wir uns wohlfühlen.
Ja, klar, das ist natürlich auch ein Faktor, wie sicher ist es dort, wie sind so
Genau.
die Standards und so, klar. Das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen, wie ist eigentlich mit Freunden und Umfeld und so? Ihr sucht euch dann vor Ort so einen kleinen lokalen Freundeskreis wahrscheinlich dann einfach immer, ne? Oder es ergibt sich.
Das ergibt sich, genau. Wir sind gar nicht bewusst auf der Suche. Mein Freund ist extrem kontaktfreudig. Der schafft das sowieso, egal wo wir sind, innerhalb von 10 Sekunden irgendwelche Leute
Im
aufzutreiben,
Restaurant und
egal wo die
direkt.
sind, wo auch immer. Ich bin da eher introvertiert. Aber dieser eine Ort hier in Nordgriechenland, da sind wir hingefahren zum Klettern und lustigerweise betreiben 2 junge Männer in unserem Alter da ein Refugio und mit denen haben wir uns auf Anhieb super verstanden und schwupp waren 7 Monate vorbei. Mein Freund geht mit denen dann Mountainbiken, wir gehen klettern, wir gehen wandern. Das ist der zweithöchste Berg in Griechenland, also eine traumhafte Gegend. Und ich lerne auch Griechisch, dadurch ist es dann eh nochmal leichter, mit den Menschen in Kontakt zu kommen. Und so ergibt sich das dann irgendwie. Also das ist nichts, wonach wir suchen, sondern das passiert von alleine.
Ja, Hobbys verbinden dann auch, ne? Also wenn man die
Auf jeden
gleichen
Fall.
Interessen hat, dann ist es relativ easy, anstatt sich da irgendwo in,
Genau.
weiß ich nicht, in die Barszene, Clubszene oder sowas zu begeben. Da ist natürlich,
Ja.
kannst du auch Leute kennenlernen, aber ist dann vielleicht mit den Gemeinsamkeiten ein bisschen schwieriger.
Vielleicht nicht ganz so nachhaltig.
Ja, das stimmt. Gibt es denn Pläne, schon Griechenland zu verlassen oder ist das erstmal euer Spot?
Im Moment ist das unser Spot. Dadurch, dass wir ja auch eben uns so extrem langsam fortbewegen, gibt es durchaus schon noch Flecken, die wir uns hier in Griechenland angucken wollen, von den 30 Trillionen Inseln mal ganz zu schweigen. Die
Ja,
haben
stimmt.
wir noch gar nicht auf dem Plan, ist unmöglich. Nee, ich möchte schon hier noch eine Weile bleiben, weil wir uns hier irgendwie heimisch fühlen. Also uns hat das Land in seinen Bann gezogen und wir möchten irgendwann auch nochmal nach Rumänien und in die Türkei. Aber aktuell bleiben wir erstmal noch eine Weile hier.
Müsst ihr aufpassen, dass ihr nicht aus Versehen sesshaft werdet. Da
Das
geht schneller, als man denkt, dann
wäre
wahrscheinlich.
tragisch, ey. Stell dir das mal vor, wir würden unsere Entscheidung einfach mal einen Haufen schmeißen und was Neues machen.
Ja, weiterentwickeln, ganz kritisch. Ne,
Genau.
aber ist das denn, habt ihr, wie ist das mit Visa oder Aufenthalt? Wie macht man sowas? Habt ihr da so eine temporäre Sache? Ist das richtig, dass man sich dann anmeldet dort?
Wenn man es richtig schön deutsch machen möchte, ja. Also hast du natürlich nur eine bestimmte Aufenthaltszeit, ich glaube 3 Monate. Das ist halt eine Grauzone. Das ist immer die
Da seid ihr
Frage,
noch nicht
wie.
drüber.
Nach Quatsch. Absolut nicht. Nee, das ist halt, wo kein Kläger, da kein Richter. Das sind Dinge, wenn man in so einem Bus lebt oder diesen Lifestyle gewählt hat, wo es dann auch darum geht, eigene Entscheidungen zu treffen und auch bereit zu sein, vielleicht mal das ein oder andere Risiko einzugehen. Das lässt sich nicht alles bis ins letzte Detail rechtlich absichern. Das musste ich sehr schnell lernen.
Deutsche Tugenden ablegen.
Ja, ganz genau.
Ja gut, wenn man Deutschland hinter sich lässt, ich meine, dann kann man ja auch mal die Mentalität ein bisschen überdenken, ist klar. Ist es in
Ja.
Griechenland eher alles ein bisschen lockerer, oder? Also auch mit so der Durchsetzung von solchen Sachen?
Auf jeden Fall, dafür sind die Griechen auch bekannt, dass zwar Regeln existieren, aber das heißt noch lange nicht, dass man die befolgen muss. Die
Na.
sind dann halt erstmal da und dann entscheidet jeder für sich, was er damit macht. Das macht die Griechen sehr sympathisch. Jetzt zur Corona-Zeit haben sie sich extrem an die Regeln gehalten. So diszipliniert habe ich sie noch nie erlebt.
Oh,
Aber es
wirklich?
ist zum Beispiel verboten, in den Restaurants zu rauchen. Und letztens kamen dann halt 2 Polizisten in ihrer vollen Uniform rein, haben sich erstmal einen Whisky bestellt und geraucht. Und das ist dann halt eben auch Griechenland. Also
Muss auch
sowas
mal
sieht man hier
sein,
schon
ne?
auch häufiger. Ich mag
Wie ist
das. Also
Griechenland betroffen? Aber sind die sehr, wie schneiden die so ab? Ich habe das gar nicht mitbekommen.
in Bezug auf Corona,
Genau.
die haben sehr schnell sehr krasse Maßnahmen getroffen, wirklich auch extrem strikt und sind dadurch recht glimpflich davongekommen. Aber dafür ziehen sie jetzt auch mit den Maßnahmen nochmal stark an, was die Einreise für Touristen betrifft. Nee, aber sie haben gut die Kurve wohl bekommen.
Okay, und da habt ihr keine Probleme bekommen, weil natürlich dann, wenn sowas verstärkt kontrolliert vielleicht wird oder wenn man da mehr drauf guckt, dass ihr da, da seid ihr
Ja.
aber safe.
Nee, wir haben uns halt einfach in die Natur zurückgezogen. Da
Ach
kam
so.
dann täglich maximal ein Hirte vorbei. Dem haben wir das dann auf Griechisch erklärt, warum wir hier stehen, damit er auch Bescheid weiß. Durch den Hirten wusste dann auch schnell das Dorf Bescheid. Und die haben gesehen, dass wir uns an die Regeln halten, dass wir uns da nicht irgendwie fortbewegen. Und dadurch hatten wir überhaupt keine Probleme. Für uns war das fast die schönste Zeit, die wir seit langem in Griechenland hatten, weil wir an einem Traumplatz standen, in den Bergen mit Ausblick aufs Meer. Wunderschön. Also, es war eine tolle Zeit.
Tja, in Deutschland wäre das ähnlich gewesen, da hätte das Dorf auch sehr schnell Bescheid gewusst, aber dann wären auch
Ja.
ganz schnell die Leute mit Mistgabeln gekommen, hätten gesagt, du stehst auf meinem
Wahrscheinlich.
Grund und du
Genau.
verletzt die Grundstücksverordnung, Paragraph, weiß ich nicht.
Genau,
Also
oder du hast
irgendwas
halt
wäre da
gesehen,
sicherlich
vielleicht
gekommen.
nach Augsburg, was machst du hier in Rheinland-Pfalz? Oder ja. Nee,
Ja.
also hier ist das sehr entspannt gewesen. Das ging schon.
Ja,
Aber wir
schön.
haben uns dann auch an die Vorschriften gehalten. Also das ist für mich selbstverständlich, dass ich mir dann
Klar.
hier nicht eine Ausnahme gönne, sondern da waren wir dann schon auch sehr zurückhaltend.
Nee, da finde ich deutsche Tugenden auch gut so, ne, dass man so ein bisschen vorsichtiger ist diesbezüglich.
Genau.
Wobei man ja sagen muss, in Deutschland kriegen das ja auch nicht alle auf die Reihe, ne? Wir haben hier ja
Ganz
auch
normal.
schwierige Grüppchen, die sich da gerade bilden. Aber letztlich so von der Einstellung her, dass man lieber Vorsicht als Nachsicht hat, finde ich immer ganz gut.
Genau. Ja.
Okay. Nima, ich habe zum Schluss im Podcast immer eine Frage, die ich meinem Gast stelle. Und ich habe dich schon vorgewarnt, dass die kommen wird. Und jetzt ist es soweit. Dein ultimativer Tipp für alle Freelancer, wenn du dein bisher gesammeltes Wissen, und ich meine, du hast ja nun schon einige Erfahrungen in dem Bereich gemacht, so auf einen Tipp beschränken müsstest.
Durchhalten. Ich glaube, das ist echt das Wichtigste. Also es gibt wenige oder es gibt bestimmt einige Freelancer, die von Anfang an sich auf ein Gebiet spezialisieren, wo es läuft. In vielen Bereichen ist es aber tatsächlich so, dass viel Durchhaltevermögen notwendig ist, um sich erstmal was aufzubauen. Sei es halt Bewerbung zu schreiben oder viele Kontakte zu knüpfen oder was auch immer. Und das finde ich ganz wichtig, nicht sofort wieder aufzugeben, sondern dran zu bleiben.
Ja, das ist ja auch so eine Sache der Erwartungen dann, ne? Manche Leute haben ja auch komische Erwartungen an ihre Selbstständigkeit und denken, dass es nach 2 Monaten dann ein vergleichbares Gehalt gibt, was sie vorher im Angestelltenverhältnis oder gleich mehr sogar noch. Ich meine, einige, es gibt ja auch Leute, die aufgrund des Reichtums Freelancer werden.
Ja.
Und wir wissen ja, wir Freelancer sind alle sehr
Steinreich.
reich. Alle reich. Das wisst ihr Nicht-Freelancer noch nicht, aber alle Freelancer sind reich.
Weiß gar nicht, wohin mit meinem Geld.
Also so einen zweiten Bus, den ihr hinterherzieht, wo nur das Bargeld drin ist.
Ja, klar, so ein Allrad, irgendwas, Monster-LKW.
Sehr gut. Haben wir das auch geklärt? Jetzt seid ihr auch in die Geheimnisse des Freelancings eingeweiht. Also wenn ihr noch keine Freelancer seid, dann ab ins Programm. 12 Monate, wir coachen euch durch. Okay. Nima, dann danke ich dir, dass du hier warst. Magst du einmal sagen, wo meine Hörer dich finden?
Ja, ich habe einen Blog abenteuer-unterwegs.de. Das ist mein privater Reiseblog, wo ihr mehr über mein Leben im Bus erfahrt. Und es gibt meine Webseite nima-ashoff.de. Das ist meine Coaching-Seite, auf der ich Entspannungstrainings und Stressmanagement, Anti-Stressmanagement, wie auch immer, anbiete. Und tatsächlich ist es so, dass ich für meine Textangebote noch keine eigene Webseite habe. Schau an. Jetzt, wo wir
Okay.
drüber sprechen, fällt
Kein
mir auf.
Portfolio. Ich meine, ich muss mich nicht beschweren, aber ich kann nichts dazu sagen, aber Schande.
Aber ich habe ja genügend Texte von mir im Internet. Also an denen mangelt es nicht, nur eben keine Seite,
Ja.
auf der mein Textangebot
Okay.
steht. Das heißt, wer mich gerne kennenlernen oder buchen möchte oder was auch immer, schickt mir einfach bei Facebook eine Mail an meinen privaten Account und dann lässt sich das alles besprechen.
Haben wir in den Shownotes alles drin, da könnt ihr dann gucken und trotz fehlender Website auch mit ihm in Kontakt treten.
Genau, gibt es trotzdem.
Trotzdem. Oder ihr guckt in die Facebook-Community, die wir vorhin schon angesprochen haben. Da bist du ja
Ja.
auch vertreten, Nima, und da findet ihr
Genau.
auch noch über 6000 andere Freelancer aus den verschiedensten Bereichen. Könnt euch da mit denen austauschen, Kooperationen finden und vielleicht sogar den einen oder anderen Auftrag. Schaut auf die Grammatik, wenn ihr euch als Texter bewerbt. Das ist vielleicht auch nochmal so ein Tipp. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Ciao.
Ciao.
Vielen Dank fürs Hören. Hast du Feedback zur Show? Dann erreichst du uns unter mail@freelancer-podcast.de oder auf Instagram unter @freelancerpodcast.